Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage? Die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht der libanesische Pater Albert Assaf mit uns der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Einige Daten zu Pater Albert. Pater Albert ist vom Libanon. Er war viele Jahre in Rom, studierte Philosophie, Theologie und Kirchen- und Zivilrecht, arbeitete unter anderem auch bei Radio Vatikan und hat an zwei Universitäten als Professor und beim Kirchengericht als Richter gewirkt. Pater Albert ist uns vom Libanon zugeschaltet und schenkt uns einige Gedanken zum heiligen Charbel. So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf den heiligen Charbel. Und heute sind wir bei dem dritten Teil angelangt. Guten Tag, ja. Lieber Pater Albert.
Guten Tag, gelobt sei Jesus Christus, liebe Andrea.
In Ewigkeit. Amen.
Amen. Ja, heute will ich über die große Exhumierung von 1950 sprechen. Das Jahr 1950 war ein heiliges Jahr. Und die Gläubigen waren zahlreich herbeigeströmt, um im Betsaal, der neben dem Grab des Paters Charbel lag, zu beten und durch seine so wirksame Fürsprache Hilfe und Schutz zu erlangen. Eines Tages bemerkten sie, dass die Wand des Grabmals feucht war. Der Superior Pater Pierre Younes stellte fest, dass es sich bei dieser Flüssigkeit nicht um Wasser handelte, sondern um eine Art klebrige Substanz. Von da an befürchtete er, Sarg und Leichnam könnten Schaden genommen haben. Er rief seine Mönche zusammen und ließ in ihrer Gegenwart das Grab öffnen. Es war der 25. Februar 1950. Die blutige Flüssigkeit durchdrang den Sarg und die Wand des Betsaals selbst. Der hochwürdige Pater Jean Andare, Generalsuperior des Ordens, fand den Leichnam immer noch unverwest vor und verständigte seine Heiligkeit, den Patriarchen Antoine Arida. Dieser verfügte eine erneute Begutachtung des Leichnams im Beisein seines Stellvertreters, des Abbe Mansour Awad und des Sekretärs Yusuf Drian. Eine kanonische Untersuchung wurde angeordnet und ein Komitee von drei Fachärzten dazugeladen. Dr. Shikri Ballan, Direktor des Gesundheitsamtes der libanesischen Regierung, Dr. Josef Hette, Abgeordneter des Mont Libanon, schließlich Theophile Maroun, Professor an der Französischen Fakultät für Medizin der Universität Beirut. Am 22. April 1950 legten alle in der Kirche von Anaya einen Eid ab und schritten dann zur Öffnung des Grabs. Im Hauptschiff der Klosterkirche und im Beisein von Monsignor Paul Ackel, Generalvikar des Maronitenpatriarchen für den Bezirk Jbeir Biblos, sowie des Generalsuperiors des Ordens und umgeben von den Mönchen von Anaya, wurde der Sarg geöffnet und Folgendes festgestellt. Der blutige Schweiß, der schon 1899 und 1927 beobachtet worden ist, besteht nach wie vor, ist am ganzen Körper verbreitet und durchdringt die Kleider. Ein Teil des Schasubels ist schimmlig. Der mit Zink überzogene Boden des Sarges ist im Bereich der Füße gespalten. Der Zylinder mit den Daten aus dem Jahr 1927 ist durch Rost beschädigt. Die Dokumente jedoch sind noch intakt. Es war wohl die blutige Flüssigkeit, die aus dem Sarg austrat und Tropfen für Tropfen die dicke Mauer durchdrang. Die Zeugen bemerkten, dass alle Kleider buchstäblich durchnässt und hier und dort mit Blut befleckt waren, vor allem die Albe. Diese Flüssigkeit, die sich über den ganzen Körper verteilte, war geronnen und an manchen Stellen wie verhärtet. Der Körper jedoch behielt seine Geschmeidigkeit und man konnte Arme und Beine immer noch beugen. Das Kloster wurde von einer zahllosen Menschenmenge heimgesucht, die aus allen Himmelsrichtungen herbeigeeilt kamen. Obgleich von Seiten der Kommission nichts verlautet worden war, zahlreich waren auch die Kranken und die Behinderten, Blinde, Taube, Stumme, Lahme. Plötzliche und erstaunliche Heilungen fanden statt und begeisterten die Pilger, die ihre Freude bekundeten und von tiefen religiösen Empfindungen erfüllt waren. Wieder wurde der Leichnam in das danach sorgfältig verschlossene Grabmal gelegt, gegen Diebstahl und jeglichen Kult geschützt. Seit diesem Tag ist der Menschenstrom nie mehr abgerissen. Aus allen Weltgegenden sind sie herbeigeströmt und erflehen Hilfe und Schutz vom heiligen Eremiten. Weder der miserable Zustand der Straßen noch der Mangel an Unterkünften können den Strom der Pilger zum Stillstand bringen. Tag und Nacht strömen die menschlichen Wogen heran. eine der anderen folgend, als verrebten sie in einem Hafen des Heils. Und ohne Unterlass steigen die Gebete zum Himmel empor. Zahlreich sind die Bekehrungen zu Gott inmitten all dieser Menschenmassen, die um Heilung von Körper und Seele bitten. Tag und Nacht spenden Priester die Sakramente der Buße, der heiligen Eucharistie. Unaufhörlich erschallt zwischen Beifallsbekundungen und Glockengeläut der Ruf Wunder. Alle verlangen nach Reliquien, dass es aber keine gibt. Sammelt man ein wenig Erde im Klosterhof und mittelbar neben dem Grabmal dreist damit ab, als hätte man einen Schatz erbeutet. Schlimm jedoch die riesige Eiche, unter der der Einsiedler zu beten pflegte, wurde nach und nach ihrer Blätter beraubt, ja sogar ihrer Äste. Schließlich wurde der Stamm selbst ein Reliquie für Tausende von Betenden. Aus den Blättern bereitet man Tee, aus dem Holz Hilfsmittel für Gebrechliche. Und diese eilen zum Kloster, erklären sich dank solcher Medizin für geheilt. Ein bekehrter Minister. Eines Tages begibt sich der Finanzminister Emile Lahoud in den Palast der Präsidenten der libanesischen Republik, Monsieur Bchar al-Khoury. Außer sich ruft der Minister ein nicht praktizierender Christ aus. Was man über diesen Mönch so hört, alles lächerlich. Die Presse schreibt darüber, da musste man eingreifen und diesem Humbug ein Ende machen. Da sollte man an Ort und Stelle prüfen, mischt sich die Frau des Präsidenten ein. Das ist doch der einzig logische Weg, sich selbst ein Bild zu machen von all dem, was da oben vor sich geht. Das reicht doch alles nach Betrug, fährt Monsieur Lahoud fort. Eine Schande, dass man in unserem fortschrittlichen Libanon solche Praktiken von vorgestern überhaupt zulässt. Emil, erwidert der Präsident in familiärem Ton, niemand könnte die Sache besser beurteilen als Sie. Sehen Sie nach dem Rechten, was dort oben geschieht. Und wenn Sie wieder zurück sind, reden wir über die Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Der Minister sagt, die Leute sind doch verrückt, sagt der Minister. Ein Nachbar von mir, Akel Joachim, der seit mehr als 15 Jahren krank ist, hat sich vor kurzem nach Anaya bringen lassen. Das ganze Viertel redet darüber. So ein Unsinn. Mit einer Handbewegung unterbricht ihn der Präsident. Deshalb rechnen wir mit Ihrem fachmännischen Urteil. Ja, bald rollt der Ministerwagen über die Serpentinen dem Kloster Annaya entgegen. In Tursaya, 5 Kilometer vor Annaya, wird der Weg immer schwieriger. Ein Strom von Menschen bewegt sich in einem ununterbrochenen Marsch nach oben, die einen zu Fuß, ja sogar barfuß, andere auf Etzels Rücken, wieder andere mit dem Wagen. Der Herr Minister ist außer sich, zumal er auch noch von einigen Leuten erkannt wurde. Im Vorzimmer wird er vom Superior empfangen, Pater Pierre Younes. Der wegen dieses unerwarteten Besuchs eines Politikers nicht wenig überrascht war. Und dieser Politiker war bekannt, allerdings nicht aufgrund seiner religiösen Überzeugung. Nach ein paar dürren Begrüßungsworten bricht draußen ein Beifallsturm los und beginnen die Glocken wie entfesselt zu läuten. Aufgeregt sagt der Minister zum Superior: Ich bitte Sie, ich bin doch privat hierher gekommen. Bitte lassen Sie diese Veranstaltung unterbrechen. Der Superior kann ein leichtes Lächeln nicht unterdrücken und erwidert: Das ist nicht Ihretwegen, Herr Minister. Wir waren über Ihren Besuch gar nicht informiert. Vermutlich waren diese guten Leute gerade Zeugen eines wunderbaren Ereignisses und können ihre Freude nicht unterdrücken. Wunderbare Ereignisse, hören Sie auf, erwidert der Minister und schickt sich an zu gehen. Und er geht tatsächlich langsam die Treppe hinunter, umgeben von einer aufgeregten Menge. Als er gerade den Hof überquert, läuft Akel Joachim, sein Nachbar, strahlend und leichtfüßig auf ihn zu. Sieh, hier, wundert er sich. Ach, Sie sind es, Akel, ruft der Minister. Ja, ich bin es, wie Sie sehen, aber jetzt, dank sei dem heiligen Scherbel, bin ich geheilt. Der Minister greift sich an die Stirn. Er ist erschüttert und murmelt wie von Sinnen. Ja, träum ich denn? Das ist ja Wahnsinn. Dann wendet er sich an den Superior, der ihm gefolgt ist. Mein Vater, ich weiß nicht, was in mir vorgeht. Dieser Mann, dieser Schwerkranke da, ich kenne ihn schon seit Jahren. Die göttliche Allmacht, die ihn soeben geheilt hat, heilt auch mich von meiner Ungläubigkeit. Ich glaube an Gott, an den Heiligen Schädel, die katholische Kirche, an den Himmel, die Hölle und an den Teufel. Im goldenen Buch der Heilungen will Monsieur Lahoud persönlich die Heilung bestätigen, deren Zeuge er selbst geworden ist. Der Mönch, der mit der Sache betraut wurde und ihn ohne Titelangabe und Schreiben sah, protestiert. Würden Sie bitte auch Ihren Titel hinzufügen, Herr Finanzminister? Er antwortet der Frischbekehrte bescheiden. Neben der Größe des Pater Scharbel muss ich jede andere Größe verneigen. Ich werde also keinen Titel angeben. Das geschah am 3. Mai 1950. Länder korrespondieren mit Anaya. Auf einem Hügel des Libanon betete ein Einsiedler, wurde heilig gesprochen. Von da an umlaufen die geheimnisvollen Wellen seines Gebets immerfort den ganzen Erdball. Auch die Presse nahm sich der Sache Scharbel an. Wie der Minister Lahoud es formulierte, die Welt ist geradezu erschüttert von jenem übernatürlichen Hauch, der über Anaya weht. In weniger als 2 Jahren sind 135.000 Briefe aus 95 Länder im Museum des armen Mönches eingetroffen, der nichts anderes konnte als beten, schweigen, gehorchen und Buße tun. Und was enthalten all diese Briefe? Eine Haarsträhne, ein Stück Stoff, ein Foto. Ihre Absender bitten darum, man möge diese Gegenstände auf den Sarg des Paters Scherbe legen und danach an sie zurückschicken. Andere erbitten eine Reliquie, ein Bild, einen Grashalm oder sonst eine Kleinigkeit, vorausgesetzt. Diese Dinge haben in irgendeiner Form Berührung mit dem Heiligen gehabt. Andere bringen ihre Dankbarkeit für erfahrene Wohltat zum Ausdruck. Bei der Lektüre dieser Briefe wird niemand ungerührt bleiben. Zwischen den Zeilen spürt man die Hoffnung auf Heilung oder das Erlebnis einer Bekehrung. Fast alle Pilger im Orient oder im Heiligen Land machen einen Umweg nach Anaya. Sie wissen, dass Beirut, Baalbek, Sidon und Byblos noch nicht der ganze Libanon sind. Sie wissen auch, dass sich die religiöse Seele des Landes wesentlich in seinen heiligen Städten verkörpert. In Notre-Dame du Liban, im Tal von Kadisha. Doch keine leuchtet in dieser Zeit heller als die Eremitage eines frommen Einsiedels. Für die Mönche von Anaya ist es ein Vergnügen, den zahllosen Pilgern als früher zu dienen, die in Scharen von überall her diesen hohen Ort des Gebets besuchen, der Pater Scharbel geweiht ist, seien sie nun Christen oder nicht. Welch ein Leuchten erscheint auf ihren Gesichtern, sobald man ihnen die Kleidung und religiösen Gegenstände zeigt, die man dem unverstörten Leichnam des frommen Einsamen angelegt hat. Welch unaussprechliche Gefühle kann man in ihren Gesichtern lesen? Warum sind diese Kleider durchnässt? Wie mit Blut. Tatsächlich, ihr Pilger wie Blut, denn seit 67 Jahren transpiriert der vor Verwesung verschonte Leib des Pater Scharbel auf wunderbare Weise. Eine Gruppe kommt, die andere geht. Alle verbreiten überall die Taten des Wunderheilers vom Libanon. Ich selbst war in den Bergen von Spel, schreibt Pater Valoim in Témoignage Chrétien. Das Schauspiel dort ist außergewöhnlich. Dutzende von Omnibussen, hunderte von Autos bringen eine Menschenmenge heran, die mich an jene Scharen von Anhängern erinnert, die sich vor 2000 Jahren auf die Spuren unseres Herrn begaben. Das hinterlässt einen tiefen Glaubenseindruck. Ich bin fest davon überzeugt, dass es genau so viele Wunderbekehrungen wie Wunderheilungen gibt, vielleicht noch mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie nochmal, ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ein großes Vergelt's Gott an Pater Albert für diese dritte Sendung, in der es um die Exhumierung ging. Und wir wünschen Gottes Segen und wir freuen uns schon auf den nächsten Beitrag, auf die vierte Sendung, lieber Pater Albert. Mögen Sie in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn gesegnet sein und immer wieder auf die Fürsprache des heiligen Charbels bei unserem Herrn gestärkt werden. Herzlichen Dank, Deo Gratias, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wer ist der heilige Charbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert Assaf. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns alle dem heiligen Charbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.